Ja, 12 Uhr. Herzlich willkommen zum vierten Vortrag in der Reihe Virtualisierung. Heute am Samstag. Das ist auch schon der letzte Vortrag. Ja, Holger Koch. Ich habe vorhin gelesen, keinerlei Vorkenntnisse erforderlich für den Vortrag. Das ist natürlich sehr mutig. Aber Container und Deutsche Bahn, das passt ja wunderbar zusammen eigentlich. Na, dann übergebe ich mal gleich. Keine Zeit verlieren.
Hallo? Kann mich jemand hören? Wunderbar. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Holger Koch. Ich bin von der DB Sistel. Das ist die IT-Tochter der Deutschen Bahn. Bevor wir beginnen, muss ich mich erstmal entschuldigen. Ich bin etwas gesundheitlich angeschlagen. Ich werde trotzdem mein Bestes tun, Sie möglichst gut zu unterhalten. Apropos, wer hat schon gegessen? Wunderbar. Ich muss also nicht gegen das ganz große Suppenkoma ankämpfen. Das kriegen wir also wunderbar hin. Bevor wir beginnen, ein kleiner Werbeblock. Mein Name ist Holger Koch, ich bin Product Owner von DB Container Services bei der Deutschen Bahn. Und ich habe dann auch noch ein kleines Hobby. Ich beschäftige mich mit Open Source. Und in dem Kontext bin ich auch Vorsitzender vom Arbeitskreis Open Source des Bitkom. Und wer im September nichts vorhat, da findet in Erfurt das 5. Forum Open Source der Bitkom statt. Das ist kostenneutral für jeden Interessierten. Schwerpunktthema ist Automated Compliance. Es geht nicht mehr von Hand. Warum? Das werden wir gleich lernen. Zu meiner Firma, die DB Sistel. Wer schon mal einen Vortrag von uns gesehen hat, der wird sich jetzt wundern. Normalerweise standen da immer 3 Rechenzentren und ein paar tausend Server. Und so weiter. Wir haben eine neue Strategie. Wir haben unsere Rechenzentren verkauft. Und wir haben also einen großen Cloud-Provider, das ist AWS. Und jetzt heißt es, möglichst schnell alle Verfahren nach AWS bringen. Das ist also unsere Motivation. Jetzt haben wir festgestellt, AWS ist eine super feine Geschichte. Es ist allerdings nicht so einfach, wie man denken mag. Wer hat schon mal mit AWS gearbeitet? Wunderbar. Wer hat schon mal mit AWS und Autoscaling Groups gearbeitet? Ja, da wird es schon dünner. Wer hat schon mal hochverfügbare Verfahren auf AWS aufgebaut? Haben wir noch 2. Wunderbar. Also wenn ihr ein Jobangebot sucht. Ne? Zum Konzern. Nur ganz kurz. Wir haben 265 ICE-Züge beispielsweise im Moment. Jeder einzelne davon fährt rechnerisch einmal im Monat um die ganze Welt. Wer die Zahlen nicht im Kopf hat, das sind 40.000 Kilometer, ne? Jeden Monat. Wir sind auch der 5. Energiebetreiber oder Energieversorger in Deutschland. Man kann mittlerweile auch den guten Bahnstrom kaufen, jeder Privatmann, wir sind ganz normal am Markt. Und wir sind der 2. Logistikanbieter der Welt. Ne? Schenker Logistics, immer wenn irgendwo Olympiade ist und so weiter, kennt ihr wahrscheinlich die großen LKWs mit dem DB-Logo dran. Und bei dem Kontext, falls wir euer Interesse geweckt haben, dann werft mal ein Auge nach deutschebahn.com/karriere. Ich bin mir sicher, dass für jede Interessen irgendein Job dabei. Einfach mal hinschauen, gerne einfach mal nach Erfurt. Okay, dann soll es das auch schon gewesen sein mit dem Werbeblock. Ja, mein Unternehmen hat mich hierher delegiert, ne, da muss ich ein bisschen Werbung machen. Okay, wer hat schon mal mit Docker gearbeitet? Oh, wunderbar. Dann können wir den Docker-Part vielleicht ein bisschen kleiner fassen. Was ist Container-Virtualisierung? Das wird sehr, sehr häufig missverstanden. Auch in unserem Management höre ich dann immer wieder, na, das ist ja nichts weiter wie eine neue Virtualisierung. Na, das ist falsch. Das hat überhaupt nichts mit Virtualisierung im klassischen Sinne zu tun oder zumindest nicht mit Hardware-Virtualisierung. Es ist ausschließlich eine Prozessseparation. Ja, das heißt, dass Prozesse in einer eigenen Laufzeitumgebung eingesperrt werden. Ja, es ist kein Hardware-Virtualisierung. Ja, daraus folgen dann natürlich eine Reihe von Abhängigkeiten. In der Zwischenzeit hat man ziemlich viele davon lösen können, beispielsweise hinsichtlich Ressourcenverbrauch und so weiter. Das hat man ziemlich gut im Griff. Was man nicht im Griff hat, ist Security. Gehen wir nachher noch darauf ein. Docker-Nomenklatur, ihr habt alle schon mit Docker gearbeitet, kennt ihr rauf und runter, macht ihr jeden Tag. Ne? Wir haben hier mal ein wunderschönes Beispiel von so einem Docker-File. Die Profis haben es gleich erkannt, was ist es? Es ist ein Webserver. Und wenn wir mal genau hinschauen, dann stellt jeder fest, dass wir hier schon mal zwei große Probleme haben. Ja? Sieht es jemand? Gerade auch, wenn man im Umfeld von Security, von Compliance schaut, sieht jemand die beiden großen Probleme, die man da hat. Man muss sich vorstellen, dieses Container-File, das wird ja jeden Tag 10, 20 Mal dann ausgeführt. Wir werden immer wieder neu gebaut. Okay, es ist gleich die erste Zeile, fromm. In dem Kontext ist es relativ einfach, fromm Ubuntu. Ubuntu ist eine große Firma, denen kann man wahrscheinlich ziemlich gut vertrauen. Da könnte aber genauso gut dastehen, fromm ihr Fall. Wir kennen uns vielleicht sogar, ne? Ich vertraue Ihnen. Was ich aber nicht weiß, dass Ihr Container wiederum auf dem Docker-File von Ihrem bindet. Ne? Sie kenne ich schon mal gar nicht mehr. Ne? Und Ihres basiert aber auf Ihren und so weiter. Ne? Was ist denn da drin? Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich auch nicht sagen. Ja? Und man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Die älteren Semester werden das noch kennen. Wenn im Unterricht der Lehrer auf dem Polylux diese Folien aufgelegt hat. Ne? Hier zwei Löcher zum Zentrieren, ne? noch eine Folie drauf und so weiter. Und am Ende des Tages gab es dann irgendwann mal ein Tafelbild. Ne? Und genau so ist das mit den Containern im Grunde genommen. Ne? Und selbst wenn er noch eine gute Datei reingeschrieben hat, dann hat er die mit einer schlechten überschrieben. Ne? Er hat es nicht gemerkt und ich habe sie dann in Verwendung. Also ist eine schwierige Geschichte. Deswegen muss man ganz genau hinschauen im Containerumfeld hinsichtlich Security und natürlich auch vor Compliance. Aber das werden wir gleich machen. Warum machen wir die ganze Container-Virtualisierung? Wir sparen uns halt den ganzen Betriebssystem-Overhead ein. Ja? Als die Deutsche Bahn angefangen hat zu virtualisieren, da sind natürlich die Anzahl der Server regelrecht explodiert. Früher hatte man einen Server, da hat man 10, 20 Verfahren draufgepackt mit allen möglichen Komponenten. Die haben sich einen Server geteilt. Irgendwann ist man dahin gekommen, dass jeder seinen eigenen Server bekommen hat. Und dann ist man dahin gegangen, dass jede Komponente seinen eigenen Server hatte. Jeder Server bedeutet aber, ich habe eine IP-Adresse, ich muss den patchen, ich muss ja das Linux warten, ich brauche Subscription für das Linux und so weiter. Das ist also ein nicht zu unterschätzender Overhead, der da entstanden ist. Und das erklärt auch ein bisschen den Erfolg von Containerisierung, weil man die Vorteile der Virtualisierung hat, nämlich dass jeder so ein bisschen was für sich hat, aber man hat nicht die Nachteile, dass die Anzahl der zu unterstützenden, zu supporteten Linux-Server explodiert. Und wenn wir das Ganze uns mal anschauen, ja, klassische Server-Virtualisierung, da habe ich halt wirklich einen schweren Koloss, ich muss das pflegen, das ist aufwendig. Bei Container-Virtualisierung habe ich das alles nicht. Ich habe nur meinen Service, den ich wirklich haben möchte. Mein Webserver, mein Tomcat, alles andere muss ich mich nicht drum kümmern. Daraus folgt natürlich auch einen gewissen Vorteil hinsichtlich vom Startup. Ja. Egal wie viel ich Mühe gebe, wenn ich einen Hardware-Virtualisierer habe, der simuliert hier ein BIOS, ein Post und so weiter, ich komme nicht unter einer Minute. Ja. In klassischen Container-Virtualisierung, da startet nur mein Prozess. Im Idealfall 1-2 Sekunden. Also ich komme von Minutenbereich in Sekundenbereich beim Skalieren. Und das Beste ist die Integration. Na, klassische Server-Virtualisierung, klar, da konnte ich mir was Schönes bauen mit ganz viel Shell-Magie und so weiter. Da konnte ich mir auch schon Automatisierungen bauen. Ich konnte es an Jenkins anbinden. Aber ganz ehrlich, im Vergleich zur Containerisierung ist das ein ziemlicher Krampf gewesen. Ja. Und das erklärt, glaube ich, auch richtig den Erfolg von Docker. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie die Ersten waren, die Container-Virtualisierung auf dem Plan hatten. Ja. Wir gucken mal ein Solaris mit ihrem Zonenkonzept an oder auch das LXC-Projekt hier von Linux. Ja. Die waren ja 10 Jahre früher da. Aber die hatten halt nicht DevOps im Auge und die haben sich nicht hingesetzt und überlegt, okay, wie könnten wir jetzt den Entwickler bei seiner Arbeit unterstützen. Und meiner Meinung nach ist es ein Erfolg. Jetzt ist es aber so, Container haben wir vorhin gesehen, jeder hat es schon mal gemacht. Wer hat mehr wie 10 Docker-Container zu verwalten am Laufen? Oh, das sind aber nicht viel. Wer hat mehr wie 100? Einer. Wer hat mehr wie 1000 Container, die er verwalten muss? Dann kommt man nämlich ganz schnell in ein Problem. Die Container, die sehen von außen mehr oder weniger alle gleich aus. Was steckt denn da drin? Na, man braucht über kurz oder lang, und bei mir ist lang eher oberhalb von 100 Containern, eine Orchestrierungssoftware. Kommt man nicht drum rum. Wir haben uns den Markt angeschaut. Wir sind dann relativ zielstrebig zu OpenShift gekommen. Warum? OpenShift ist unserer Meinung nach die einzigste Enterprise-taugliche Plattform im Moment. Entschuldigung. Und was ist es, OpenShift? OpenShift ist im Grunde genommen nichts weiter wie ein Betriebssystem-Bundle. Ja, wenn wir jetzt mal so 20 Jahre zurückdenken, da ist man mit 10 Disketten oder irgendwas von der Uni nach Hause gegangen, hat sich dann gefreut, hat den ganzen Tag rumkompiliert und irgendwann hatte man einen Kernel am Laufen. Hat nicht lange gedauert, hat man festgestellt, naja, Kernel ist eine schöne Geschichte, wäre schön, wenn noch irgendwas laufen würde. Dann hat man sich mal noch ein Terminal geholt, dann hat man sich noch andere Software geholt und so hat man sich das zusammengebastelt. Irgendwann gab es dann pfiffige Firmen, die haben sich gedacht, naja, die Arbeit nehmen wir den Leuten mal ab. Und die haben dann das Beste an Software jeweils genommen, haben das gebundelt und zum Schluss haben sie SUSE oder ein Red Hat dran geschrieben. Und genau das gleiche ist OpenShift, nur jetzt in der Containerwelt. Die nehmen sich also ein Monitoring-System, ein Hawkelon, Prometheus, ne, und die nehmen sich eine Registry. Kubernetes ist natürlich klar, der Motor innen drin, eine gute Oberfläche drumherum, eine API drumherum und so weiter. Und so ein zentralisiertes Logfile-Management. Und so basteln die das alles zusammen und am Ende des Tages hat man ein Betriebssystem-Bundle, was die Einstiegshürde in die Verwendung von Containern und so weiter sehr, sehr gering setzt. Ja. Und das machen die so effizient, dass es unserer Meinung nach ja, erste Wahl ist. Jetzt muss man sagen, OpenShift ist ja, die Subscription-Variante von Red Hat, also ich sag mal die kommerzielle Variante. Aber es gibt auch die Community-Variante davon, das ist Origin. Ja. Also OpenShift braucht man Subscription, Origin braucht man es nicht. Und wer es nochmal ausprobieren will, einfach mal auf dem Laptop mit einem Mini-Shift, da kann man ein komplettes OpenShift out of the box bei sich auf den Laptop packen. Okay, warum OpenShift? Die haben alle wichtigen Probleme schon gelöst. Ich will mal auf zwei eingehen. Das Wichtige ist ja Security. Ne? Wenn man ein großes Unternehmen ist, dann müssen die Verfahren einfach laufen. Wir haben also einen sehr, sehr hohen Anspruch an die Security. Und Red Hat hat sich halt die Arbeit gemacht. Die sind hingegangen und haben beispielsweise Docker nachträglich abgesichert mit SE Linux. Wer kennt SE Linux? Oh, hervorragend. Wer hat schon mal SE Linux gemacht? Wer hat schon mal eigene Regeln erstellt? Respekt. Also die wenigen werden jetzt wissen, das ist relativ aufwendig, ne? Das hinzubekommen, da haben die richtig Arbeit rein investiert. Rechtesystem, Accounting, alles eine feine Geschichte. Letzter Punkt, zertifizierte Images ist auch sehr wichtig, speziell für uns. Wir hatten ja vorhin das Beispiel gehabt, da habe ich nämlich jemanden, der garantiert mir, dass die Images, auf denen ich aufsetze, A, aktuell sind, ne? Dass also sehr zeitnah Sicherheitsprobleme und so weiter gefixt werden, aber vor allen Dingen auch, dass da kein, ja, ich sage jetzt mal, eine Backdoor enthalten ist oder irgendetwas, was ich nicht möchte. Und das ist im Unternehmenskontext sehr, sehr wichtig. Und dann haben die auch ein sehr schönes System herangebaut, Build-to-Image. Das werden wir uns dann auch praktisch anschauen, nur kurz zuvor genommen. Im Grunde genommen kriege ich dann von der eigentlichen Containerisierung überhaupt nichts mehr mit. Ich sage einfach, ich brauche einen Tomcat und dann fragt er mich, wo liegt dein Content? Und da gebe ich ihn an, da in dem Git. Und der Rest läuft vollautomatisch. Das gucken wir uns dann an. Nur soweit, hier mal ein kurzer Vergleich. Warum OpenShift gegenüber Origin oder Kubernetes Native? Kubernetes Native ist ein vollkommen valider Ansatz. Erst recht, wenn ich ein Bastelkind bin, beliebig viel Zeit und beliebig viele Ressourcen habe. Wenn man das nicht unbedingt hat, dann sollte man zu was greifen. Das matcht so ein bisschen mit unserem Bild mit dem Linux vor. Ne, Kubernetes ist ein perfekter Werkzeugkasten. Ich kann alles damit machen, aber ich muss erstaunlich viel wissen. Und ich muss ziemlich viel ranbauen. Ne, standardmäßig hat das sowas wie zentralisiertes Logfile-Management, sowas, das hat das alles nicht. Das ist nicht der Anspruch davon. Es ist nur ein Baukasten erstmal. Das kann also die richtige Wahl sein. Für uns war es das nicht, weil wir einen relativ engen Zeitplan haben. Wie gesagt, unsere Rechenzentren sind verkauft. Wir müssen sehr, sehr schnell jetzt Fahrt aufnehmen. Und wichtig für den Enterprise-Kunden, Enterprise-Support 7x24, Security-Response-Team und so weiter. Ich habe hier mal ein Zitat vom Security Director von Docker. Das hat er selber gebracht auf der DockerCon 2015. Salopp übersetzt heißt es so viel, wenn ihr Docker macht, könnt ihr Security verzichten. Vergessen, gibt es einfach nicht mehr. Das ist auch so. Jeder, der sich mal ein bisschen reinliest, der weiß, wenn ein Container mit Root-Berechtigung läuft, dann hat er auch gleichzeitig Root auf dem Host-System. Und wenn er dort Root hat, dann kann er faktisch alles machen. Ja. Und jetzt kann man auch so ein bisschen verstehen, warum Red Hat so einen großen Aufwand da getrieben hat mit ihren SE-Linux-Regeln, beziehungsweise auch Policies. Es ist zum Beispiel nicht möglich, in Origin oder in OpenShift Container mit Root-Berechtigung laufen zu lassen. Zumindest nicht standardmäßig. Man muss es explizit freischalten, da wird auch tausendmal gewarnt. Ja. Warum die das so machen? Ja. Docker sagt selber, wenn ihr Docker macht, dann macht einen Haken an Sicherheit. Das gibt es da nicht. Die haben auch ein schönes System geschaffen, dass man im Nachhinein in Container scannen kann. Sprich, man sagt, okay, ich will hier den Container laufen lassen, dann wird er ja in die interne Registry von OpenShift gepusht. In dem Moment läuft ein Trigger los, der sagt, wir haben ein neues Image und das wird entsprechend gescannt. Das ist ein OpenSCAP-Scan. OpenSCAP, das ist die CVE-Regeln, das habt ihr bestimmt alle schon mal gehört, vom Heimatschutzministerium Amerika. Die sammeln alles, was an Security-Problemen so auftaucht. Und genauso gut kann man dagegen natürlich auch einen Compliance-Scanner machen. Warum Compliance-Scanner? Wenn man den Container anstartet, wir haben es vorhin ja auch mal kurz gesehen gehabt, da wird noch irgendwas installiert. Was wird denn da installiert? Ja, welche Pakete? Unter was für einer Lizenz stehen denn die? Ja, ich meine, wenn es eine MIT ist oder eine BSD, dann habe ich vielleicht kein Problem. Aber was ist, wenn das eine Afredo-Lizenz ist? Dann habe ich mit einmal mit einem großen Unternehmen mit Millionen Zugriffen auf eine Webseite ein Riesenproblem. Ja. Wo auch gigantische Schadensersatzzahlungen eventuell rausrasseln können. Und spätestens seit McCarty ist es ja zu einem probablen Geschäftsmodell geworden. Wer kennt McCarty? Kennt die Geschichte? Also, das ist ein ehemaliger Kernel-Entwickler und der dachte sich irgendwann mal, ich möchte mal ein bisschen Geld verdienen und hat angefangen, die Unternehmen zu verklagen, die Verstöße gegen die GPL hatten. Also beispielsweise, indem sie den Source-Code nicht mitgeliefert haben. Ja, oder nicht in akzeptierter Form. Es reicht beispielsweise nicht, wenn ich einen Link mitschicke. Ne? Hier, da findest du die Sourcen. Du musst die Sourcen mit ausliefern. Ja. Das ist natürlich eine feine Geschichte, wenn ich einen USB-Stick, da kann ich ihn mir draufpacken oder irgendetwas. Aber wenn ich irgendein Gerät ohne Display, ohne Schnittstelle, ohne alles für 3 Euro und dann muss ich da ein Buch für 5 Euro mit reinpacken, wird es echt albern. Ja, und der hat das wirklich auf die Spitze getrieben. Der hat etliche Unternehmen da auch wirklich verklagen können. Der ist mehrfacher Millionär mittlerweile, lebt auf Mallorca. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Nachahmer rufen wird. Ja, und von der Seite her ist das gerade im Enterprise-Umfeld nicht zu unterschätzen. Ja, und da kommt man um den Compliance-Scanner nicht drum rum. Deswegen auch Bitkom Forum die Einladung. Compliance oder Automated Compliance, es geht nicht mehr ohne. Gut, gibt es Fragen soweit? Ja, ansonsten würde ich jetzt mal zu einem praktischen Teil kommen, weil das muss man mal gesehen haben. Das macht es dann am einfachsten. Okay. Gucken wir mal. So, ich schlüpfe jetzt mal in die Rolle von dem PHP-Entwickler. Ich bin jetzt ja auch ein Anfänger, also nicht sehr erfahren. Ich habe mir in OpenShift, das ist die Konsole davon, ein Projekt geben kann. Und was fragt er mich? Add to Project. Was möchtest du hinzufügen? Jetzt wird der entsprechende Katalog geöffnet. In dem Katalog sind für alle möglichen Anwendungsfälle, Tomcat, JBoss, Node.js, alles, was man sich so vorstellen kann, ist da schon vorhanden. Unter anderem auch ein PHP. Und das, was ich jetzt lade, das sind diese zertifizierten Basis-Images, die auch direkt von Red Hat kommen und von Red Hat supported werden. So, da gebe ich dem Ganzen jetzt einen Namen. Gebe ihn mit, weil er fragt mich hier Git Repository. Er fragt mich jetzt also, wo finde ich denn deinen Content? Ja, das ist die einzigste Frage. Jetzt könnte ich das schon abschicken, aber ich will die Gelegenheit nutzen und mal noch ein paar Details eingehen. Hier könnte ich vom Git einen Kontext hier angeben, aber wir sind direkt in der Wurzel, das lassen wir. Es ist auch public, weil ich ein guter Open-Source-Entwickler bin, ist alles nicht geheim. Route. Ich möchte eine wunderschöne Route haben. Chemnitzer Linux-Tag. Dann Pfad, Target. Ich möchte, dass mein Secure ist, dass der Non-Secure umgeleitet wird auf Secure. Also HTTP-Traffic wird auf HTTPS umgeleitet. Zertifikate und so weiter, das kann ich mir alles schenken. Ich nehme die Default-Zertifikate. Hier haben wir eine feine Geschichte, Build Configuration und Deployment Configuration. Auto deploy when new image is available. Das heißt, wenn jetzt das zugrunde liegende Apache-Image ein Problem hat, ne, an der OpenSSL-Bibliothek, analog zu Hotbleed, irgendwas in der Preislage, dann wird Red Hat alles dran setzen, möglichst sehr zeitnah das Image zu fixen, wird es releasen. Und sobald es released ist, wird OpenShift das in sein internes Repository aufnehmen und dann kommt genau dieser Trigger zustande, New Image is available, und dann baut er meins neu. Das heißt, mein Apache ist immer auf dem letzten Stand. Ich selber muss mich gar nicht mehr drum kümmern. Ich muss also keine Pakete bauen, ausrollen, irgendwelche Patchfenster. Er macht das einfach. Okay, Skalierung und so weiter, das gucken wir uns später an. Schicken wir es einfach mal ab. Und jetzt können wir mal zugucken, wie der hier das deployt. Hier unten haben wir ein kleines Fensterchen. Er ist jetzt schon fertig. Also er hat jetzt über den Proxy das rausgeholt. Er hat es schon fertig gebaut. Jetzt pusht er mein neues fertiges Image in die interne Registry, und wenn er damit fertig ist, wird er das zur Ausführung bringen. Was hat er jetzt hier gemacht? Er hat vom Git mein Content genommen, hat das in diesen vorgefertigten Source-to-Image-Container hineingepackt, ne, hineininjiziert, und diesen fertigen Container, dieser neue Container, wird jetzt gerade in die interne Registry von OpenShift gepusht, und sobald er fertig ist, bringt er das zur Ausführung. Das ist alles, was ich machen musste. Und genauso funktioniert das auch mit einem Tomcat, mit einem JBoss oder was auch immer. Ja. Also da bin ich schon ziemlich nah dran an NoOps. Ja. Irgendwo habe ich natürlich ein riesen Plattformteam, das ist klar. Aber ich jetzt als Entwickler, ich muss davon nichts mehr wissen. Wenn ich das gleiche jetzt mache auf AWS, ne, GC2-Server kriege ich mal noch hin, gut, bestelle ich. Und dann EEB, brauche ich einen, brauche ich keinen, wie mache ich das? Ne? Arbeite ich mit einer Flex-IP oder mit einer Autoscaling-Group, was ist, wenn mein Server weg ist? Ja, also da muss ich schon ganz schön viel beachten. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Also er ist jetzt fertig geworden, er hat das gepusht, er hat es zur Ausführung gebracht, wer zugesehen hat. Jetzt läuft auch schon das Monitoring gleich los, jetzt können wir das mal aufrufen. Ach, hervorragend. Ja, hervorragend. Ja, so, das haben wir. Ja, also hat ein paar Sekunden gedauert und jetzt ist meine Applikation deployed. Ja. Und OpenShift kümmert sich jetzt darum, dass der Container auch immer läuft. Ja, also der liegt ja jetzt auf irgendeinem Worker-Node. Wenn der Worker-Node sterben sollte oder wenn ein AZ von AWS mal sterben sollte, dann erkennt das OpenShift und tut meinen Container irgendwo anders am Laufen bringen. Ja, also ich muss mich da jetzt selber nicht mehr drum kümmern. Auch sind solche Probleme wie, dass es gleich secure ist. Ne? Also ich habe HTTPS, ich habe ein ordentliches Zertifikat dahinter. Kümmert er sich einfach drum. Wenn jetzt meine Applikation ein super Erfolg wird, ne, dann skalieren wir die mal hoch. Jetzt können wir hier mal zugucken, wie da jetzt noch 5 weitere Container dazu packt. Wie viele Sekunden waren das jetzt? Ne, der tut gleichzeitig den Load Balancer davor konfigurieren und so weiter. Das sind alles so Punkte. Ne. Wenn ich die von Hand probiere in AWS, dann muss ich mir ganz schön was einfallen lassen. Also dafür brauche ich die eine oder andere AWS-Schulung, sonst kriege ich das nicht hin. Dann können wir den Spaß und machen, vielleicht haben wir Glück. Ich nehme hier mal einen anderen Browser, weil die sind alle Stickiness. Können wir nur mal gucken, ob wir hier... Jetzt sind wir hier auf dem Container V69 und jetzt sind wir hier auf dem Container 24. Also das sind jetzt auch wirklich mehrere Container dahinter. Ja. Also das macht es sehr, sehr einfach. Hier sehen wir jetzt auch das Monitoring, wie das losgelaufen ist. Und jetzt wenn ich von Hand skalieren kann, kann ich natürlich auch automatisiert skalieren. Das können wir uns jetzt gerne mal anschauen. Wir werden das mal konfigurieren. Dazu gehen wir in die Deployments. Und sagen hier Edit Resource Limits. Warum Resource Limits? Er macht das Skalieren fest an verbrauchten Ressourcen. Also da hat im Moment OpenShift noch nicht sehr viel. Standardmäßig kann er nur anhand von CPU skalieren. Er kann an Memory skalieren. Memory ist allerdings noch Tech Preview. Mit 3.7 oder 3.9 wird es dann real verfügbar sein. Aber alles andere kann er noch nicht. Also schöne Sachen wie skaliere, wenn die Antwortzeit oberhalb von 10 Sekunden liegt, das kann er automatisiert heute noch nicht. Es ist aber relativ einfach realisierbar. Weil wenn ich sowas habe, habe ich auch ein Monitoring, was das misst. Und das Monitoring kann einen Trigger machen. Und der Trigger ist OSI-Scale. Ja, und dann würde er entsprechend hochskalieren. Okay, wir geben Ihnen mal eine entsprechende Grenze. Das ist 200 Millikurs. Das heißt, Kubernetes stammt von Google ursprünglich. Und Google hat einfach die CPU durch 1000 geteilt. Ne? Also ein Millikur ist eine Tausendstel CPU. Und wir requesten jetzt 200, also 0,2 CPU für unseren entsprechenden Test. Und jetzt kann ich hier einen Autoscaler konfigurieren. Das heißt, er soll irgendwas zwischen 1 und 5 Pots haben. Und er soll skalieren, sobald, sagen wir mal, 25% überschritten ist. Also das heißt, 200 haben wir ihm gegeben. Wenn also 50 Millikurs überschritten ist, dann würde er entsprechend skalieren. Ich muss mal gucken, ob ich mit meinem Server verbinden kann. Das hat vorhin leider nicht funktioniert. Hervorragend. Jetzt wird es spannend. Was wir jetzt machen ist, also ich kann mit meinem ursprünglichen Server, also wo ich das natürlich vorbereitet habe, kann ich mich hier leider nicht verbinden. Ich weiß nicht warum. Ich versuche es einfach mal von Hand. Allerdings ohne den Server zu schrotten. Geht das? Okay, wir probieren es mal. Ah, ja, warte mal. Wir geben hier mal noch ein K mit. Okay, jetzt gucken wir uns das mal an. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt damit so viel Last erzeugen kann. Mal gucken. Ich traue mich nicht, das Sleep rauszunehmen. Ja, okay. Wie kann ich das machen? Also nicht Sleep 1, sondern Punkt 1 oder sowas? Also sowas geht? Okay, gucken wir uns mal an. Wir lassen das mal laufen. Also ist ein bisschen schade, dass ich meinen Server nicht erreichen kann. Aber gut, sowas kommt vor. So, jetzt habe ich dazugelernt, mein Verfahren läuft und so weiter. Jetzt möchte ich mir natürlich eine Build-Pipeline aufbauen. Was heißt das? Ich möchte einfach nicht jedes Mal neu deployen wollen müssen oder so, sondern immer, wenn ich neuen Code pushe, sollte das von alleine machen. Auch dafür gibt es hervorragende... Oh, habt ihr gesehen? Ich habe nichts getan. Ne? Also er hat jetzt doch festgestellt, es ist eine erhöhte Last da und hat jetzt selbstständig angefangen zu skalieren. Also hat das jetzt auf 4 hochgezimmert. Hat noch jemand einen Tipp, wie ich es auch wieder abbrechen kann? Warten. Okay, spannend. Okay, ich vertraue euch, also ich warte jetzt einfach mal, dass es dann wieder weggeht. So, wir wollen uns jetzt eine ganz einfache Bildpipeline aufbauen. Das heißt, ich gehe rein in meine Container-Definition und da finde ich hier... Deployment Scene. Und da finde ich hier entsprechende Webhooks. Für was ist so ein Webhook gut? Finde ich die? So, wir müssen ins Bild reingehen, dann hier Show Advanced Options, Webhooks. So ein Webhook ist nichts weiter wie eine URL, die aufgerufen werden kann und immer wenn die aufgerufen wird, baut er einmal neu. Jetzt nehme ich das, gehe also in mein GitLab rein und unter Integration finde ich den entsprechenden Punkt. Da kopiere ich die URL rein. Und jetzt können wir das Ganze mal testen. Files, index.php, edit. Und jetzt sagen wir hier nicht green, sondern blue. Blue. Jetzt habe ich das Ganze committed. Und wenn das funktioniert hat, kann man das noch fix sehen. Genau. Und dann sehen wir gerade, wie OpenShift bereits mitbekommen hat, okay, ich soll neu bauen. Jetzt läuft also der zweite Build im Hintergrund ab mit seinem neuen Code. Jetzt sehen wir gerade, die Tests waren erfolgreich. Er macht jetzt ein Rollen-Deployment. Also sprich, der hat jetzt parallel dazu die neuen Stränge entsprechend aufgebaut und überführt die jetzt. Ja. Und im Idealfall, wenn die ganzen Tests und so weiter sehr, sehr gut geschrieben sind, überführt er das ohne jegliche Ausfallzeit. Da muss ich mich nicht drum kümmern. Ja? Der Load Balancer wird halt einfach dynamisch umkonfiguriert, dass er immer wieder jetzt die neuen Stränge nimmt. Und wenn das alles hervorragend funktioniert hat, dann gucken wir uns mal an. Das ist wahrscheinlich ganz schlecht zu sehen. Ne? Ja, da geht's. Also das ist im Moment grün und wenn das alles hervorragend war, dann sollte das jetzt blau werden. Mal gucken. Aha. Oh ja, läuft der Test noch? hat jemand eine Idee? Ja. Habe ich schon erwähnt, dass das Produktion ist? Ne, es ist kein Curl mehr da. Nochmal nach einer Weilschleife gucken. Auch nicht. Das sieht doch gar nicht schlechter aus. So. Und siehe da, da ist es dann auch. Ne? Jetzt nochmal Blue. Sprich, ich habe mir jetzt eine Bildpipeline aufgebaut. Ich kann mich jetzt auf meine Kernaufgaben konzentrieren. Ich tue nur noch entwickeln oder so. Und das ganze Deployment und so weiter macht er einfach im Hintergrund. Muss ich mich überhaupt nicht drum kümmern. Das ist jetzt natürlich nur ein sehr, sehr einfaches Beispiel gewesen. OpenShift hat noch viel, viel Möglichkeiten. Es ist zum Beispiel ein integrierter Jenkins enthalten, der perfekt integriert ist, da kann ich mir die wildesten Sachen in eine Jenkins-Pipeline reinbauen. Oder wenn ich schon Jenkins außerhalb habe, mit denen habe ich schon seit 5 Jahren gearbeitet, in dem will ich jetzt nicht loslassen, überhaupt kein Problem. Ne? OpenShift ist ja mit ganz vielen APIs ausgestattet, sehr, sehr einfachen APIs. Und dann ist es auch möglich, in meinen bestehenden Jenkins OpenShift anzubinden. Ne? Im Grunde genommen muss ich Ihnen dann nur sagen, okay, jetzt mach ein neues Bild oder mach ein neues Deployment und so weiter. Okay, wunderbar. Dann kommen wir mal zu dem nächsten. Ne? Wir nehmen jetzt mal an, mein Projekt ist jetzt erfolgreicher geworden. Ne? Ich habe jetzt dazugelernt und so weiter. Ich möchte jetzt ein Green-Blue-Deployment haben. Warum? Also die Idee dahinter ist, dass ich jetzt nicht einfach austausche, sondern einen zweiten Strang komplett daneben stelle und dann auf beide gleichmäßig verteile oder auf die neue Version vielleicht erstmal nur 1% meiner Zugriffe. Dann kann ich mit KPIs beispielsweise messen, ist die Buchungsrate besser geworden? Ist die Verweilzeit, ne, oder die Antwortzeit kleiner geworden? Ne? Geben die Leute mehr Geld aus, ne, weil jetzt die Usability verbessert ist und so weiter. Ne? Also Booking.com, die machen das zum Beispiel so. Ne? Jeder Entwickler kann sehr einfach ein Experiment aufsetzen. Das ist nichts weiter wie AB-Deployment. Ne? Sprich, der entwickelt etwas und dann sagt er so, jetzt gib mir mal einen nächsten Request. Ja, und der als nächstes Booking.com aufruft, der landet gar nicht auf der richtigen, normalen Software, sondern der landet bei dem Entwickler in seinem Experiment und kann dann darauf arbeiten. Ne? Das kann Glück sein, vielleicht kriegt er mal was günstiger zu buchen. Es kann aber natürlich auch, dass man einfach mal ein 404 oder ein 500 oder irgendwas bekommt. Ne? Aber das ist dann natürlich echtes End-User-Experience-Monitoring. Ne? Egal wie, wir wollen das mal machen. So, und dann ist es jetzt natürlich wichtig, dass wir als allererstes unsere Build-Pipeline wieder auflösen. Na, wir wollen ja nicht, dass er jetzt automatisiert losbaut. Also werfen wir die weg. So, jetzt nehmen wir unsere Änderung vor. Der Einfachheit halber ändern wir uns jetzt einfach wieder in grün. Committen das. Jetzt gehen wir in OpenShift rein und werden jetzt einen zweiten entsprechenden Strang aufbauen. Wir suchen nach PHP. Und das Einzige, was wir jetzt angeben, ist, wir möchten keine neue Route haben. Also das ganze Konfigurieren von dem Load Balancer, Firewalls und so weiter, das wollen wir alles nicht. Wir wollen nur den eigentlichen Strang haben. Bauen wir auf. Das kennt ihr jetzt alles schon. So, dann haben wir jetzt einen Grün und einen Blue. Und was wir jetzt tun, wir konfigurieren einfach die entsprechende Route um. Das heißt, in unserer Route splitten wir jetzt den Traffic auf. Split Traffic across multiple services. Nehmen jetzt unsere Blue-Service hinein. Und hier haben wir jetzt schon unseren ominösen Regler, womit wir den Traffic dann entsprechend platzieren können. Dann sagen wir mal, okay, wir wollen hier mal ein Viertel. Jeder vierte Request sollte entsprechend von denen gehandelt werden. Den Rest lassen wir so. Ja, dann kriege ich jetzt auch nochmal eine Visualisierung davon. So, hier ist unser Blue Strunk, der ist jetzt im Laufen. Egal wie oft ich jetzt hier draufklicken werde, ich werde immer blau sehen, weil ja mein Browser über Cookie-Stickiness gebunden ist an einen. Aber ich probiere jetzt nochmal meinen anderen Server. Hervorragend. Okay, dann brauchen wir wieder ein bisschen Shell-Script-Magie. So, hat jemand einen Fehler gefunden? Was? Oh! Sehr gut. Ah, ja, auch schön. Ah, hier, warte mal, das ist noch nicht so schön hier, wenn wir jetzt den ganzen Traffic sehen. Minus O oder sowas, ne? Nee. Ah ja. Ja, bringt mir auch noch ein bisschen viel, aber mal gucken. Ne, wir warten auf Green, also ist. Ich sehe bis jetzt nur Blues.
Nee, da oben war noch drei Zeilen Green.
Ah, hervorragend. Dann stimmt mein Crepe nicht oder so. Egal wie, ihr seht, also ne, es taucht ab und zu mal jetzt zur Tatsache ein Green auf. Ja, jetzt kann ich mit einem Schiebeschalter hin und her gehen und kann das entsprechend anpassen. Ja, so kann ich ein sehr, sehr einfaches AB-Deployment hinbauen. Ja. Gibt es Fragen dazu? Okay. Ne? Also, soweit zum Thema Green Blue Deployment. Jetzt weiß ja jeder im Containerumfeld, das ist ja alles flüchtig. Ne? Sprich, ich kann jetzt hier auch mal in so einen Container reingehen. Gucken wir es uns mal an. Die Frage habe ich nicht verstanden. Nee, das passt nicht mehr. Also erstmal, man sieht hier erstmal gar keine Container, man sieht nur Pods. Und ein Pod besteht aus mindestens einem Container. Na, also da können beliebig viele Container drin sein. Also ich kann zum Beispiel so Stränge aufbauen, wo ein Datenbankcontainer, ein Application Server und so weiter, alles in einem Pod enthalten ist. Ne, ganz klassisch strangweise aufbauen. Na, und wir haben jetzt hier zwei Pods, ein Queen und ein Blue. Und davor irgendwo ist ein Load-Balancer und der balanced auf die beiden Stränge. Also wir können uns ja den Spaß nochmal machen. Wir gehen jetzt auf den Router. Wir nehmen jetzt mal an, okay, unsere Green-Applikation war jetzt ein Erfolg. Und da sagen wir jetzt, wir verteilen jetzt immer gleichmäßig. Und dann müsste jetzt im statistischen Mittel jeder zweite Green, Blue oder sowas sein. Ja? Aber der Container Green wird ja immer nur den Green-Content ausliefern und der Container Blue den Blue an. Also, okay. Wo waren wir? Persistent Storage. Genau. Also, im Container ist ja alles flüchtig. Das heißt, ich kann zwar wunderschöne Änderungen vornehmen. Das will ich euch auch mal zeigen. Das macht es nämlich uns sehr, sehr leicht. Wir gehen hier rein. Dann habe ich hier direkt ein Terminal. Ne? Und da finden wir hier dann auch unsere Index.php wieder. Ich kann jetzt hier auch reingehen. Ich kann da irgendetwas editieren. Ne? Sobald aber der Container neu gebaut wird, ist nämlich eine Änderung natürlich weg. Ich kann auch nicht sagen, wann das ist. Ne? OpenShift tut beispielsweise über den Scheduler hin und wieder die Container neu verteilen. Ne? Also wir nehmen jetzt mal an, er hat 5 Worker-Nodes und auf jeden Worker-Node läuft so ein bisschen was und ein neuer Container requestet 10 GB RAM. Diese 10 GB stehen im Moment nirgendwo zur Verfügung. Ja? Dann muss OpenShift natürlich über den Scheduler das irgendwie frei machen. Und dann werden auch bestehende Container neu verteilt. Ja? Und wenn dann meine händische Änderung, die ist dann einfach weg. Aber auch dafür gibt es was Feines. Das nennt sich Persistent Storage. Und nehmen wir einfach mal einen Test. Ich möchte 1 GB haben. Und diesen Persistent Storage kann ich dann an meine Container entsprechend rankleben. Gehe mal in den blauen hinein und sage Add Storage. Den Persistent Storage Claim, den wir gerade angelegt haben, wollen wir jetzt mal ranmounten. Den Rest können wir so lassen. Und da jetzt ja eine Änderung in der Konfiguration des Containers vorgenommen wurde, wird er natürlich auch neu deployed. Da wird also neu aufgebaut werden. Das kennen wir schon. Ne? Habt das gerade mal gesehen, das ging erstaunlich schnell. Jetzt gehen wir da mal rein. Und wenn das alles funktioniert hat, dann sollten wir jetzt noch ein Slash Data haben. Und da ist es auch. Ne? Da habe ich jetzt mein Persistent Storage, kann meine Daten reinschreiben. Je nachdem, was für ein Storage man verwendet hat, das war jetzt der EFS. EFS ist praktisch das NFS von AWS. Das ist AZ-übergreifend, also sprich, das ist auch ideal geeignet für übergreifenden Datenaustausch und so weiter, irgendwelche Synchronisationen und so weiter. Es gibt auch EBS. EBS ist allerdings AZ-spezifisch. Das heißt, den gibt es dann immer nur im AZ1, im AZ2, AZ3. Entweder schafft man dann selber über entsprechende Synchronisierungen oder über die Anwendungen, ne, beispielsweise ein Caldera-Cluster. Ja, jeder Knoten in seinem Caldera-Cluster hat seinen eigenen lokalen Storage, aber die synchronisieren halt den über die Grenzen hinweg. Ja. Soweit zum Thema Persistent Storage. Auch das ist wieder sehr, sehr einfach über die GUI zu erledigen gewesen. Okay. Gibt es Fragen?
Ja.
Ja, ich rede einfach laut. Ist das jetzt alles nur für HTTP-spezifische Applikationen?
Nein. Also die Frage ist, ist es nur für HTTP-spezifische Applikationen? Also ich komme ursprünglich aus einer Ecke in der DB, die sich sehr stark mit Web beschäftigt hat. Aber das hat jetzt mit OpenShift, das ist nicht limitiert auf Web. Ne? Das, was wir gesehen haben, dieser Load Balancer und so weiter, der, also dieser ganze Root-Service, der handelt standardmäßig HTTP, HTTPS, WebSocket und TLS. Ne? Also alles, wo er irgendwie einen SNI-Header mitbekommt. Ne? Für alles andere muss man explizit andere Lösungen finden, zum Beispiel Egress-Router. Ja. Man muss sich also vorstellen, das haben wir jetzt nicht so gesehen. Ne? Also mein Projekt da oben, das heißt A3. Ne? Ein Projekt ist so eine Art VPC, ist mein eigenes Rechenzentrum. Das heißt, da sind ganz viele Firewalls drumherum und so weiter, das ist absolut abgeschottet, das ist mein eigenes Rechenzentrum. Es gibt keine einzige Möglichkeit, dort reinzukommen. Es sei denn, ich konfiguriere sie explizit. Das habe ich hier indirekt getan, indem ich gesagt habe, lege mir eine Route an. Na, wo ich den einen Namen eingegeben und so weiter. Diese Route bedeutet nicht nur, dass ein Load Balancer auf HA-Proxy-Basis konfiguriert wird, sondern da werden auch ganz, ganz viele Firewall-Regeln konfiguriert, dass mein Eintrittspunkt für HTTP, HTTPS meinetwegen konfiguriert wird. Wenn ich jetzt klassisch TCP haben möchte, weil ich ein LDAP drin betreibe, ne, das ist machbar, dann muss man mit einem Egress-Router arbeiten. Gibt es auch wieder ganz viele Möglichkeiten. Der Standard-Lösungsansatz dafür ist Egress. Muss man sich so vorstellen, man hat dann eine weitere Komponente, die besteht in jedem AZ für die Ausfallsicherheit und die ganze Kommunikation wird darüber gekapselt. Das heißt, ich habe 3 IP-Adressen, über die mein TCP-Port erreichbar ist und der routet dann den Traffic an den eigentlichen Pod in OpenShift. Ja, also kurze Antwort. Die gehört hier dazu. Ja, das ist ein Standardprodukt, muss man Egress. Kann ich jetzt leider nicht über die GUI nicht zeigen. Das gibt die GUI noch nicht her. Da muss man explizit auf die Kommandozeile gehen. Ne? Aber das Prinzip ist, dass eine Komponente in mein Projekt hinzugefügt wird. Also, jetzt komme ich gar nicht dahin. Ja, ich hätte es jetzt gerne gezeigt, aber ich komme in dieses Testnetz jetzt nicht hin, deswegen kann ich den einen Server dann nicht erreichen. Das muss man sich so vorstellen, wenn man OSIGET All macht, da sieht man alle seine Komponenten. Ne? Und da hätte man dann halt eine zusätzliche Komponente, Egress Router, besteht aus 3 Teilen und die haben eine Public IP von AWS. Und darüber ist dann der eigentliche Service erreichbar. Es gibt noch weitere, das ist dann zum Beispiel Nodeport. Nodeport heißt dann, dass auf allen Komponenten, auf allen Servern in OpenShift ein Port konfiguriert wird. Na? Der 389 beispielsweise für LDAP. Ist die Frage damit beantwortet? Ja.
Vielen Dank für die Promotion-Veranstaltung für OpenShift. Wer hat euch das entsprechend aufbereitet, sprich, wen habt ihr euch als Dienstleister dafür gesucht?
Also aufbereitet haben wir es, glaube ich, selber. Also wir haben den Markt evaluiert, wir haben uns auch Range angeschaut, Meso und so weiter. Und dann sind wir relativ schnell bei OpenShift hängen geblieben. Und dann haben wir uns damit beschäftigt und dann haben wir uns irgendwann mal Reddit eingeladen und haben gesagt, wir finden das Produkt nicht schlecht. Und dann haben die uns da sicherlich geholfen. Aber Großteil der Arbeit, sage ich jetzt mal, stammt von uns. Also wir haben jetzt einen Wartungsvertrag und so weiter. Wie gesagt, wir sind ein großes Enterprise und da braucht man Wartung. Aber es ist schon so konzeptioniert, dass die Einstiegshürde für den Anwender und so sehr, sehr niedrig ist. Für das Plattformteam, also die, die dafür sorgen müssen, dass das alles läuft, sieht es ein bisschen anders aus. Okay, gibt es sonst noch Fragen?
Ich habe auch noch mal kurz eine Frage zu der Frage von dem Kollegen eben eigentlich. Ich kenne eigentlich nur den Weg, dass man das über so einen Ingress-Controller freigibt. Wie wurde das denn jetzt freigegeben? Das ist, glaube ich, ein bisschen untergegangen oder bei mir nicht angekommen. Mhm.
Wir hatten den Punkt gehabt, als ich gesagt habe, ich brauche eine PHP-Komponente, also einen Webserver mit PHP. Und dieser ganze Punkt verbirgt sich hier drunter. Create a route to the application. Was da dahinter steckt, ist nicht nur, dass ich da einen wunderschönen Namen angeben kann oder das andere generiert wird, sondern in dem Punkt wird der Load Balancer entsprechend konfiguriert und die Firewall-Regeln generiert, damit ich in mein Rechenzentrum, in mein VPC, in mein Namespace überhaupt reinkomme. Das verbirgt sich alles hinter diesem Punkt. Also wenn man das mal übertragen würde, ich mache das alles von Hand, ne? Also da muss man schön H-Proxy und so weiter rumeditieren, muss die Backends angeben, muss die Firewalls dafür angeben, das ist schon relativ aufwendig. Das hat aber Kubernetes nicht. Na? Von Haus aus hat das Kubernetes nicht. Das geschieht bei OpenShift einfach vollkommen transparent für dich. Du sagst einfach, ich brauche eine Route. Na? Und das ist halt der Unterschied. Wenn ich Kubernetes, ist eine feine Geschichte. Wenn ich viel Zeit habe, wenn ich basteln will und so weiter, weil dann muss ich das nämlich alles noch bauen. Das ist hier alles out of the box einfach dabei. Ist die Frage ein bisschen beantwortet damit?
Ja.
Okay.
Ja, danke nochmal für den Vortrag. Ich hätte jetzt nochmal eine Frage zu dem Katalog, wo wir schon da drin sind. Und zwar, da war jetzt als Beispiel der PHP LAMP-Stack.
Ja.
Was ist denn, wenn man da jetzt irgendwelche Sonderlocken noch dran haben möchte? Wenn der Entwickler sagt, er braucht da jetzt das PHP-Modul, was da nicht dabei ist, gibt es da eine einfache Möglichkeit oder muss ich dann ein komplett neues Katalog
herstellen? Also das hier ist ja alles dieser Source-to-Image-Mechanismus. Das heißt, die Images sind mehr oder weniger fest, die sind von Red Hat konfiguriert. Das sicherlich kann man mal drüber reden, wegen dem Modul oder dem Modul. Aber der PHP, also der ist schon also wirklich full-featured. Also alles, was Rang und Namen hat, ist da von Haus aus drin. Wenn man jetzt aber wirklich feststellt, irgendetwas fehlt noch, dann hat man die Möglichkeit, diesen Source-to-Image-Mechanismus auch anzupassen. Das heißt, ich lege in mein Git ein .s2i-Verzeichnis an und in dieses Verzeichnis ein paar Dateien, wie zum Beispiel eine RAN. Ja, und in diese Datei schreibe ich dann das rein, was ich haben will, wie zum Beispiel auch editiere mir irgendwas, hänge noch was ran, installiere noch ein Modul, was ich möchte. Ja, man hat also auch die Möglichkeit, über diesen Source-to-Image-Verzeichnismechanismus das Image zur Laufzeit oder zum Zeitpunkt des Bildes noch anzupassen. Aber also die meisten Images sind schon sehr, sehr sinnhaft. Und wenn nicht, macht man ein Ticket auf und sagt, hier, aus den Gründen, das Modul hätte ich gerne noch. Ich bin mir sicher, das braucht die ganze Welt. Ja. Also wenn man das mal sehen will, da gibt es auch eine schöne Seite. Catalog. accessredhat.com/containers. Das ist praktisch der Catalog, der öffentliche. Da kann man auch einfach mal gucken. Jetzt suchen wir mal noch irgendetwas. Und da haben wir hier den Apache 2.4 und hier hat man auch dieses A-Grade gesehen. Die haben also, so, ich glaube, 7 Stufen sind das. so eine Sicherheitseinschätzung. Und also die sehen zu, dass sie also Apache und alles so weiter auf L-Grade halten. Also sobald da irgendetwas, auch wenn es ein Untermodul ist oder irgendetwas, dass sie sehr, sehr zeitnah das fixen. Also es ist ganz selten, dass das mal auf B oder C absinkt. Und hier kann man dann auch mal reinschauen. Hier gibt es dann auch die Tech-Details, welche Module, wie der konfiguriert ist, was da alles mit dabei ist. Und wenn da wirklich was fehlen sollte, dann kann man das mit S2I noch anpassen. Und wenn dann immer noch was fehlen sollte und man sagt, das ist ja alles nichts, es sind ja Container. Ja? Und dann macht man halt sein eigenes Dockerfile und sagt Form, rettet Container und bastelt dann alles, was man noch selber haben will, mit dazu.
An welchen Punkten seid ihr an Grenzen gekommen? Habt ihr irgendwas nicht realisieren können mit OpenShift?
Es gibt solche Grenzen. Also ich könnte jetzt eine Wiki-Seite auflegen, also wann sollte man OpenShift verwenden, wann kann man es verwenden und wann sollte man es auf gar keinen Fall verwenden. Wenn ich jetzt so zum Beispiel absolute Langläufe habe, irgendwelche Prozesse, so LDAPs, das sind die Klassiker, ne? Die verbrauchen 10 GB RAM und die sind immer genau gleich groß. Die werden ein einziges Mal deployed. Ob dann wirklich die Verwendung von OpenShift, von so einer agilen Containertechnologie Sinn hat, muss man sich fragen.
Ja? Das war nicht die Frage. Ich habe gefragt, wann seid ihr an Grenzen gekommen?
Na, dann sage ich mal, wir sind nicht an Grenzen gekommen. Okay. Also, ne? Also, aber wir hinterfragen schon, es gibt Anwendungsfälle, die sind einfach nicht sinnhaft. Ja. Ja? Aber dass man jetzt technisch an Grenzen kommt, da sage ich mal, nein. Ja? Das liegt jetzt aber allerdings auch dadurch, dass es halt einen starken Webfokus hat und die Plattform ist sehr stark auf Web ausgelegt. Deswegen harmoniert das hervorragend. Ich will nicht ausschließen, dass es halt irgendwelche Sachen gibt, die vielleicht auch mit I/O-Probleme haben. Oder so. Das will ich nicht ausschließen. Ne? Aber ganz klar, wir sind nicht an Grenzen gekommen.
Ich denke mal jetzt noch eine letzte Frage, aber davor ja noch mal einen schönen kräftigen Applaus für Holger Koch.
Na, vielen Dank.
Ich hätte bloß eine kurze Frage, und zwar das ganze Prinzip der Sicherheit beruht ja auf das Vertrauen von oder auf Red Hat. Wenn ich es richtig verstehe. Und Wenn ich es richtig verstehe, stellt Herr Red Hat die ganze Umgebung, die ihr letztendlich dann verwendet, offen dar, also mit allen Features, mit allen Patches, die integriert sind.
Ja.
Ist da nicht für einen Angreifer Tür und Tor offen, letztendlich dann genau diese Informationen zu nutzen? Weil ihr öffnet euch ja komplett mit der Infrastruktur, nur auf der Tatsache hin, dass ihr letztendlich dann nachher komplette Pakete übernimmt.
Also, das ist natürlich so, vollkommen klar.
Okay,
aber gut. Security bei Obscurity hat noch nie funktioniert. Das okay, muss man auch sagen.
Okay. Aha.
Also wir haben auch schon Sachen gefunden, wo man dann Sachen musste, hier rettet, da müsst ihr nochmal drüber fallen aus den Gründen. Ne? Die kochen auch nur mit Wasser. Ne? Aber das machen sie schon ziemlich gut. Und die haben eine sehr, sehr große User-Basis, die haben also sehr, sehr viel Erfahrung. Und wenn jeder immer nur was dazu, dann funktioniert das schon. Ne? Wie sieht die Alternative dazu aus?
Na gut, die Alternative jetzt aus meiner Sicht der Dinge wäre ja dann eventuell selber mehr oder weniger das Know-how einzubringen und dann hier Systeme bereitzustellen, die sich nicht komplett offen darstellen, mit allen Schwachstellen, mit allen Möglichkeiten. Also ist da relativ einfach, eine offene Plattform, die jetzt wirklich dann mit allen Möglichkeiten, die als Angriff zur Verfügung stehen, dann noch so zu präsentieren und zu sagen, okay, hier bin ich, nimm mich einfach. Also mit dem Angriff oder mit den anderen. Punkt.
Also auch wenn das jetzt wahrscheinlich offen. Nicht gerne von meinem Arbeitgeber gehört wird, ich bezweifle, dass wir so eine Plattform selber designen könnten. Alleine diese Millionen SE-Linux-Regeln, die da drinnen stecken, um die Container im Nachhinein abzudichten, was ja die Firma Docker Inc. einfach mal nicht vorgesehen hat, ne? Das ist so hölleaufwendig. Also da müssten wir, wer weiß, wie viel man ja da rein versenken. Ne? Mhm. Und die Images, dass die offen liegen, dass die bekannt sind, das ist natürlich auch ein Vorteil, dass Leute die reviewen können, dass sie ein Feedback geben können. Ja. Also da habe ich immer noch ein besseres Gefühl, wenn ich ein Image einsetze, was von ihm kommt, der aber auf ihm basiert, der auf ihm basiert und so weiter. Ne?
Nee, kann ich verstehen. Okay, passt. War nur so die Idee.
Also leider sind die Zeiten nicht mehr so, dass man alles selber machen kann. Ne? Das bezahlt uns einfach keiner mehr. Das kann kein Mensch mehr bezahlen. Und ansonsten würde ich natürlich sagen, wir haben hervorragende Leute, die bauen beste Images. Ne? Man kann sich einbringen, ganz genau, ganz genau. Ne? Jetzt ist es aber so, dann vertraue ich ja meinen Leuten auch ein Stück weit. Ja? Ich meine, es gibt genügend Fälle da, wie sage ich immer, einfach mal ins eigene Unternehmen gucken, wer ist erstaunlich gut und verdient erstaunlich wenig Geld. Da muss man mal drüber nachdenken, ob der nicht noch einen zweiten Arbeitgeber hat. Ich meine, wir haben einen sehr, sehr großen Datenschatz, das muss man auch sagen, ne? Und der ist mit Sicherheit von großem Interesse für den einen oder anderen Geheimdienst. Schwierig. Ne? Also ich habe ein gutes Vertrauen zu Red Hat. Die haben auch ein hervorragendes arbeitendes Training. Also ich denke, die Images, die man da von denen bekommt, die gehören mit zu den besten, die man im Moment am Markt haben kann. Aber wenn es andere Images gibt, dann nehme ich auch gerne die. Da wäre ich sicherlich über jeden Hinweis dankbar. Okay.
Okay, ja, vielen Dank. Hiermit schließen wir die Reihe Virtualisierung in dem Raum V4.